Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute wieder mit einer vollen Liga-Anzahl, mit vollem Haus, in einigen vollen Häusern, in der Top 14 Pro D2, National und der Elite Feminin. Und wenn wir über volle Häuser sprechen, sollten wir vielleicht direkt anfangen mit Pau gegen Toulouse. Ich weiß nicht, wann ich das Stade du Hameau das letzte Mal so voll gesehen habe. Oder sagen wir mal, das letzte Mal zu einem Spiel der Section so voll gesehen habe. Die Länderspiele der französischen Frauennationalmannschaft waren schon immer ausverkauft. Aber für Pau selbst schon eine ganze Weile eher mittelmäßige Zuschauerzahlen, auch vor Corona. Gegen Toulouse, gegen den amtierenden Meister und Europasieger, Europapokalsieger natürlich ausverkauft. Auch weil sicherlich, weil die Fans das Gefühl haben, dass Toulouse schlagbar ist. Toulouse ist aktuell schlagbar und wenn man eine solche Trophäe holen kann, einen solchen Sieg holen kann, dann ist man natürlich anwesend. Pau haben sich es nicht einfach gemacht. Sie haben gewonnen. Sie haben tatsächlich gewonnen. 27 zu 22. Einfach haben sie sich es nicht gemacht. Nachdem sie in der ersten Halbzeit brillant gespielt haben, grandios gespielt haben, vor allem das Gedränge wirklich bärenstark. 27 zu 3 in Führung gegangen. Dann rote Karte Nummer 1, rote Karte Nummer 2 in der 50. Minute. Beide Center vom Feld, also ohne Mittelfeld die Section, konnten dann aber trotzdem noch an diesem 27 zu 22 Sieg festhalten. Toulouse hat sich natürlich rangekämpft, aber gut, immer, ja, schwierig. Weil ich schon denke, dass wenn man zweimal in Überzahl hat für eine halbe Stunde, da deutlich mehr draus machen könnte. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, sie haben sehr weit hinten gelegen. Aber sie sind in einer unglaublich negativen Spirale und selbst wenn man dann eine solche Steilvorlage bekommt, ist das anscheinend nicht genug. Fahren jetzt erstmal 3 Tage ins Trainingslager. Muss man schauen, ob das reicht vor dem Derby gegen Bordeaux. Das Derby de la Garonne. Muss man schauen, ob das wirklich reicht. Aber ja, es ist natürlich unglaublich bitter, dass man eine solche Steilvorlage nicht nutzt. Pau haben sich alle Mühe gegeben, dieses Spiel zu verlieren. Mit 2 roten Karten kann man es echt nicht anders formulieren. Haben aber tatsächlich diesen Sieg geholt. Der ist unglaublich wichtig fürs Selbstbewusstsein. Da kann man gespannt sein. Meine Pau haben ja keine schlechte Mannschaft, auch schon vorher nicht gehabt. Und darf man dann aber jetzt gespannt sein, wie es weitergeht, weil es wird ein kleiner Umbruch kommen. Allein schon, weil Antoine Astoy geht, muss man dann schauen, wer stattdessen kommt, ob man einen kleinen Umbruch macht, weil dieses Mittelfeld-Team, das sie aktuell nun mal sind, oder letztens noch sogar im Abstiegskampf, das ist natürlich weit weg von dem eigenen Anspruch und auch von den eigenen finanziellen Möglichkeiten her. Total sei Dank. Darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Hat sich in Pau natürlich auch ein bisschen was getan. Bisher hatte man ja eigentlich nur Konkurrenz von dem örtlichen Basketballverein, Erstliga-Basketballverein. Aber mit Pau FC, der sich jetzt in der zweiten Liga etabliert hat, ist jetzt die zweite Saison in der Ligue 2, glaube ich. Das neue Fußballstadion, das kleine neue Fußballstadion, das direkt vor dem Rugby-Stadion, vor dem Hameau gebaut wird. Vorher haben sie sich ja gelegentlich das Stadion geteilt. Jetzt aber das in Anführungszeichen neue Stadion, 2 neue Tribünen, die gebaut werden dann auf dem Komplex. Ist natürlich ähnlich wie in Clermont nochmal eine ganz andere Konkurrenzlage in einer nicht ganz so großen Stadt. Wenn da die Sponsoren auch ein kleines bisschen verloren gehen. Haben wir ja, wie gesagt, in Clermont gesehen, jetzt wo Clermont Foot in der ersten Liga spielt. Wobei ich glaube, dass sie nicht so gut dastehen, sind natürlich auch einige Sponsoren dorthin abgewandert und Zuschauer auch. Muss man dann natürlich schauen, wie es weitergeht. Jetzt ist der Erfolg für die Section wichtiger denn je und wichtiger als vorher, kann man behaupten. Gut, aber ein Verein, der absolut keine Konkurrenz in der Region hat, das ist der CA Brive. Dort gibt es nichts, außer natürlich François Hollande. Der ist regelmäßig da, aber ansonsten gibt es ja nicht viel in der Region. Oder sagen wir mal nichts Schönes. Keine schöne Stadt. Falls ihr mal Urlaub machen wollt, fahrt dort nur zum Rugby hin. Viel mehr gibt es da nicht. Montpellier zu Gast. 16 zu 16 ist das Spiel ausgegangen. Ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften nicht zufrieden sind. Beide Mannschaften haben das Gefühl, sie hätten das Spiel gewinnen müssen. Brief, die sich wie immer ein wenig zu undiszipliniert gezeigt haben. Brief eine Mannschaft, die sich auch regelmäßig ins eigene Bein schießt. Montpellier, die lange zurücklagen und sich dann in der zweiten Halbzeit dieses Ergebnis rangekämpft haben. Der Versuch mit der Sirene und dann wie in den ersten 3-4 Spielen wieder, also waren am Anfang des Sommers, glaube ich, 3 Spiele, in denen sie nach der Sirene noch die Chance auf den Sieg hatten mit einem Kick. Paolo Garbisi, der die Erhöhung von der Seitenlinie gegen die Stange gesetzt hat. Natürlich enttäuschend und bitter, aber gut, darauf darf man sich nicht verlassen. Ist dann natürlich, sie hätten auch, wenn Brive es ein bisschen besser gespielt hätte, hätten sie auch verloren. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Montpellier mit 8 Siegen in Folge angereist ist. Ich glaube, sie haben eigentlich keinen Nationalspieler, der ihnen fehlt. Mal sogar Garbisi ist wieder zurückgekommen, aber ich glaube, ihnen fehlt niemand. Also muss man dann schon sagen, für Brief eine Mannschaft wie Montpellier in Bestbesetzung, naja, fast zu schlagen, aber zumindest ein Unentschieden zu holen, auch wenn sie sich ärgern, dass sie den Sieg nicht geholt haben. Sie haben das Gefühl, sie haben 2 Punkte verloren in diesem Spiel, sie hätten gewinnen müssen. Aber Montpellier, 8 Siege in Folge, das 9. Spiel in Folge ohne Niederlage in der Liga, da kann man schon mit zufrieden sein, denke ich. Da kann man schon mit zufrieden sein. Ja, weiter Castres gegen Lyon in den Lou. 19-17 ist das Spiel ausgegangen, enges Ergebnis. Castres damit seit, fast anderthalb Jahren ohne Niederlage zu Hause in der Liga. Kann man letzten Endes wenig zu sagen. Mit dem Ergebnis können beide zufrieden sein. Spiel, mau, muss man leider sagen, nicht ganz so doll. Aber Sieg ist Sieg. Damit ist Castres zufrieden, Julius Nostadt. Wieder mal ohne Einsatz, kommt in der Liga ja nicht wirklich zum Zug. Von daher, mittelmäßig interessant, auch aus deutscher Perspektive. Toulon, tief im Abstiegskampf gegen einen direkten Rivalen, gegen Perpignan. Das Hinspiel hat Toulon ja verloren. Jetzt also die Zeit für die Revanche, die sie auch geholt haben. 29-18. Das Spiel ein bisschen, war enger als das Ergebnis sagt. Eigentlich kam die Wende für Toulon erst mit der Einwechslung von Louis Carbonel, der den Verein ja am Ende der Saison verlassen wird, worüber sehr viele Fans sehr unglücklich sind, aber das war die Entscheidung, die getroffen wurde, der da wirklich einige sehr schöne Sachen rausgeholt hat. Wichtige Punkte im Abstiegskampf, man hat natürlich immer noch weniger Punkte, weniger Spieler als Perpignan, als Brief, als Biarritz, aber nichtsdestotrotz natürlich ein wichtiger Sieg, gerade um diese Negativspirale zu beenden. Und nachdem man bis zu diesem Spiel ja erst 15 Versuche gelegt hat in der ganzen Saison, auch schön, dass es offensiv mal wieder ein bisschen geklickt hat. Auch Cheslin Colby, der einige gute Sachen rausgeholt hat, auch wenn er natürlich noch nicht wieder auf Top-Niveau ist. Auf der anderen Seite Evan Etzebeth, der sich wieder verletzt hat. Ist jetzt klar, dass er in Anführungszeichen in die Heimat wieder zurückwechselt. Nach Sale wird er gehen, dort in einer großen südafrikanischen Community, die da in dem Verein ja schon ist. Aber einer der Gründe, eben auch weshalb man gesagt hat, man wird ihn nicht verlängern, man wird ihn nicht behalten, ist ja ständig verletzt. Erstes Spiel zurück und gleich wieder verletzt. Ich denke, da werden sich die Verantwortlichen von Toulon, berechtigt oder auch nicht berechtigt, bestätigt fühlen. Stade Français haben 65-19 gegen Biarritz gewonnen. Das Spiel so eindeutig wie das Ergebnis kann man, glaube ich, so stehen lassen. 65-19, schon eine relativ eindeutige Angelegenheit. Muss man wenig zu sagen. La Rochelle hat 31-27 gegen Clermont gewonnen. Auch das Spiel insgesamt nicht so knapp wie das Ergebnis. Clermont, die bis 5 Minuten vor Schluss noch mit 31-13 hinten lagen und dann noch 2 erhöhte Versuche rausgeholt haben, um zumindest auf den Defensivbonus ranzukommen. Eine Interception, halbwegs anständig rausgespielter Versuch. Haben natürlich auch das Problem, dass ihnen einige Spieler fehlen. Aktuell ja keinen fitten Verbinder, zum Beispiel Morgan Parra. Der Neuner musste auf der 10 aushelfen, hat das letzte Mal vor knapp 10 Jahren auf der Position gespielt. Ja, aber wir werden zufrieden sein. Defensiv Bonus-Gold in La Rochelle auch nicht selbstverständlich, aber damit kann Clermont zufrieden sein. La Rochelle wird sich ärgern, dass sie sich den Offensivbonus nochmal haben klauen lassen. Aber gewonnen ist erstmal gewonnen. Ich glaube, so viel mehr kann man von so einem Spiel nicht erwarten. Gewonnen hat er auch gerne Bordeaux gegen Racing am Sonntagabend. Blieb am Ende nur ein 13-16. Ben Wola Wola, der am Ende des Spiels für Racing noch den entscheidenden Penalty gekickt hat. Schwierig zu sagen, was da schiefgelaufen ist. Natürlich fehlen bei Bordeaux noch einige Schlüsselspieler. Ist ja unter anderem auf der 10 Matteo Garcia, der gespielt hat, aus der eigenen U23. Genauso wie andere Nachwuchsspieler, denen man wieder eine Chance gegeben hat. Pierre Chaton, gut, kein eigener Nachwuchsspieler, sondern aus Bourg-en-Bresse gekommen, aber auch ein Nachwuchsspieler letzten Endes. Ich glaube, er hat sogar keinen Profivertrag, sondern nur einen U23-Vertrag. Dabei hat viel funktioniert für Bordeaux, muss man trotzdem sagen. Also gerade die Gassen, und davon gab es eine ganze Menge in dem Spiel, hat Bordeaux eigentlich sehr gut gespielt. Jolms, der nach wie vor wirklich Weltklasse in den Gassen ist. Ist eine Frage, weshalb er da kein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. Aber ja, schwer zu sagen, was da schiefgelaufen ist für Bordeaux. Aber nächste Woche gegen Toulouse ist dann vielleicht auch eine Gelegenheit, das Ganze mal wieder ein bisschen gut zu machen. Man ist immer noch Tabellenführer. Darf man sich jetzt auch von so einer Niederlage gegen eine der formstärksten Mannschaften aktuell vielleicht nicht kaputt machen lassen. Gut, kommen wir zur Pro de Deux mit einigen überraschenden Ergebnissen, einigen Topspielen, einigen sehr wichtigen Spielen im Abstiegskampf. Der 21. Spieltag, sehr bewegt, sehr ereignisreich. Fangen wir mal an mit Colomiers-Nevers, zwei Vereine aus dem erweiterten Aufstiegsumfeld. 26-21 ist es letzten Endes ausgegangen für Colomiers, für die Gastgeber. Ein Verein, dem ich immer noch nicht wirklich einen möglichen Aufstieg zutrauen würde. Mit einigen durchwachsenen Ergebnissen diese Saison, aber in einigen der Topspielen trotzdem sehr stark gewesen. Nevers ähnlich zu Hause gegen die Top-Vereine bis jetzt ganz gut mitgehalten. Und was heißt ganz gut mitgehalten? Im Gegensatz zu letzten Saison tatsächlich auch gewonnen. Auswärts ein bisschen mittelmäßig. Aber das ist bei Zweitliga-Vereinen ja nicht unbedingt so ungewöhnlich. Aber in den Playoffs muss es natürlich was anderes kommen. Was anderes kommen, muss das natürlich besser laufen. Aber insgesamt ist das ein Ergebnis, mit dem beide Vereine zufrieden sein können. Grenoble haben wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Gegen Aurillac haben sie 27-23 gewonnen. Knapper als ihnen lieb gewesen wäre Aurillac. Aber natürlich eine Mannschaft, die immer sehr eklig zu bespielen ist, die auch aus diesem Spiel einen wichtigen Defensivbonus mitnehmen, haben ja schien ja immer noch ein kleines bisschen auf den sechsten Platz. Aktuell zwar auf dem neunten Platz, aber nur 6 Punkte hinter Carcassonne auf dem sechsten. Da geht noch eine ganze Menge bei neuen Spielen, die noch zu observieren sind. Für Grenoble ist es natürlich ein unglaublich wichtiger Sieg, um nicht tiefer in den Abstiegssumpf reinzugeraten. Man ist am oberen Ende dieses unteren oder des Tabellenkellers, aber wenn man nicht aufpasst, ist man da ganz schnell wieder unten drin. Provence haben 24-20 gegen Carcassonne gewonnen. Enges Spiel, auch wieder ein Defensivbonus für die Gäste. Ganz, ganz enges Spiel, aber gut, Provence haben gewonnen. Das ist erstmal das Wichtige und der wichtige Takeaway von dem Spiel, dass sie dieses Spiel tatsächlich zu Ende gebracht haben, mit einem guten Resultat zu Ende gebracht haben. Das war bei Provence diese Saison ja auch nicht unbedingt immer der Fall. Carcassonne können damit sicherlich auch zufrieden sein. Auswärts ist man noch nicht so stark diese Saison. Zu Hause sehr stark, aber auswärts noch so mittelstark. Gerade offensiv wäre da auch sicherlich mehr drin gewesen. Narbonne haben vor dem Derby gegen Carcassonne dieses Wochenende einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf geholt gegen die Vorletzten aus Rouen. Narbonne ja letzter mit nicht mehr allzu viel Abstand auf Rouen. Aber natürlich immer noch 10 Punkten Rückstand auf Bourg-en-Bresse auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Für Narbonne natürlich unglaublich ärgerlich, dass Bourg-en-Bresse auch gewonnen hat. Aber gut, hätte man nicht gewonnen, wäre der Abstieg natürlich besiegelt gewesen. Man hat Rouen wieder rangelassen. Am Ende des Spiels hatte man doch nochmal, oder hätten die Normannen doch noch Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu gewinnen. Da hat man schon wieder viel liegen lassen. Das hat man diese Saison ja sehr viel gemacht. Gut, jetzt ist natürlich ein eindeutiger Fortschritt. Im Hinspiel hat man ja von den Normannen, ich will nicht lügen, aber 56-0 oder irgendwie sowas in der Richtung. 56-10 vielleicht. Ich formuliere das mal so flapsig, auf die Fresse gekriegt. Von daher ist das natürlich ein schöner Sieg. Besonders kurios natürlich irgendwo die Szene von Peter Leiden. Jason Robertson, der einen Penalty neben die Stangen setzt. Peter Leiden, der ja im erweiterten Kader der niederländischen Nationalmannschaft steht, beziehungsweise im Kader der niederländischen Nationalmannschaft steht, aber bisher nicht gespielt hat, vermutlich weil er keine Freigabe bekommen hat, fängt immer, fällt den Ball und möchte wahrscheinlich einen Ankick von der 22 haben und passt den Ball nach vorne, hat dabei leider nur vergessen, dass er den Ball vorher ablegen muss. Gedränge auf der 5-Meter-Linie für Narbonne, 3 Punkte. Die dann letzten Endes auch den Sieg gebracht haben. Schon eine sehr kuriose Szene, die ich in der Form bis jetzt erst ein einziges Mal gesehen habe. Super Rugby bei den Brumbies war es, die sich da für 5 Minuten in die Broncos verwandelt haben. Ja, es ist kuriose Szene. Kuriose Szene. Aber gut, Bonner hat gewonnen. Das ist erstmal das Wichtige. Ist natürlich ärgerlich, dass man den Gästen noch den Defensivbonus überlassen hat, dem direkten Konkurrenten, der einen Platz über ihn steht. Aber gut, geschenkt. Aber nachdem man vor 2 Wochen ja überhaupt erst den ersten Heimsieg geholt hat, ist das jetzt schon der 2. Heimsieg in Folge. Das ist eine richtige Serie. Kann man echt nicht sagen. Ja, gut. Machen wir weiter. Wann haben 22-18 gegen Montauban gewonnen? Beide deutsche Nationalspieler in Action. Erik Marx hat gestartet und durchgespielt. Chris Hilsenbeck ist gekommen in der 2. Halbzeit und zwar in der 60. Minute. Da hat sich dann aber auf der Scoreseite von Wann nicht mehr viel getan. Montauban ist nochmal ein kleines Stückchen herangekommen, aber natürlich nicht genug. Wichtiger Heimsieg gegen schwächelnde Gäste aus Montauban, die sich sicherlich auch ärgern werden, dass sie weiterhin so viel liegen lassen, nachdem man ja eigentlich recht gut in die Saison gestartet ist. Also jetzt dieser Abfall ins Mittelmaß. Gut, es war von vornherein klar, dass das eine Umbruchsaison ist. Man nächste Saison wirklich angreifen möchte, den Aufstieg. Aber muss man sich trotzdem fragen, ob nicht dieses Jahr vielleicht doch ein kleines bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn man einige Spiele konsequenter gespielt hätte. Aber gut, es ist wie es ist. Bourg-en-Bresse haben 37-32 gegen Agen gewonnen, haben in diesem Spiel das 120. Jubiläum des Vereins gefeiert mit schicken Sondertrikots und sehr hässlichen Spieltagsgrafiken. Es ist wie es ist. Aber nachdem Agen recht gut vorgelegt hat, haben sie sich dann gerade dank einer sehr starken Bank wieder zurückgekämpft in dieses Spiel und dann eben doch diesen Sieg geholt. Agen werden sich, ich habe das Gefühl, mich zu wiederholen, sehr ärgern, dass man dieses Spiel so aus der Hand gegeben hat. Ja, man hat einen gewissen Abstand zu den Abstiegsplätzen, klar, natürlich, aber ja, das ist unnötige Niederlage. Für Bourg-en-Bresse aber natürlich gerade mit dem Sieg von Narbonne gegen Rouen natürlich sehr schön, dass sie sich da ein bisschen Luft im Abstiegskampf machen können. Hätte Rouen gewonnen, wäre das nochmal ein bisschen enger geworden. 9 Spiele sind es natürlich noch, da ist noch viel offen, aber damit verschafft man sich doch ein gewisses Maß an Luft. Béziers haben das Spiel gegen Bayonne gedreht, nachdem Bayonne mit einer 14-zu-irgendwas-Halbzeitführung mit dieser Führung in die Pause gegangen sind. Jetzt habe ich's. Haben sie Béziers in der 2. Halbzeit komplett das Spiel überlassen. Bei der Rückkehr des Maestro Lionel Buxis, der Volksheld des französischen Rugbys gefühlt, hat Béziers da komplett aufgedreht. 35-14, also dieses Endergebnis. Schwierig. Schwierig, Béziers sind keine so gute Mannschaft. Oder zumindest nicht so gut, dass Bayonne so ein Spiel nicht gewinnen muss, möchte man als ernsthafter Aufstiegskandidat gesehen werden. Sie sind der klare Aufstiegsfavorit, aber ein klarer Aufstiegskandidat, einer von den drei, der Verein, von den drei Aufstiegskandidaten, denen ich einen längerfristigen Aufenthalt in der ersten Liga tatsächlich zutraue. Sagen wir es mal so rum, ich glaube, jetzt habe ich es. Aber das ist schon, das müssen sie gewinnen. Das haben wir die Saison schon ein paar Mal gesagt. Und ja, sie werden jetzt wieder sagen, das ist ein Weckruf. Wir waren zu arrogant, wir waren uns zu selbstsicher. Das haben sie die Saison schon einige Male gesagt. Wirklich viel gelernt haben sie daraus nicht. So langsam müssen den Worten auch Taten folgen. Das ist halt einfach so. Weil sonst ist das einfach nur, sonst könnte man das Gefühl bekommen, dass Bayern vielleicht doch nur oberes Mittelmaß sind. Muss man schauen. Mont-de-Marsan haben 27-20 gegen Oyonnax gewonnen. Erster gegen Zweiter. Das Ergebnis kann man in der Form absolut unterschreiben. Leo Colli wieder auf der Neuen. Absolut spektakulär. Ich habe das Stadion in Mont-de-Marsan, das André Guy Boniface, schon lange nicht mehr so voll gesehen. 6.000 Menschen vor Ort. Die Gegentribüne habe ich, glaube ich, noch nie so voll gesehen. Na gut, also jetzt für ein Spiel von Mont-de-Marsan, für das Spiel der U20 gegen Italien war es schon ganz gut gefüllt. Da war das Stadion fast ausverkauft. Aber ich habe es, glaube ich, für ein Ligaspiel schon lange nicht mehr so voll gesehen. Da ist echt Euphorie da. Und gerade gegen in diesem Topspiel ist es natürlich unglaublich wichtig, dann diesen Rückhalt zu haben. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das, um jetzt mal Klischees zu bedienen, was Mont-de-Marsan dann auch diesen Rückhalt für den Sieg gegeben haben, hat in diesem Kalenderjahr 22 ja insgesamt ein bisschen mittelmäßig, nicht ganz so dominant, wie sie es noch in der ersten Saisonhälfte waren, aber gut. Ansonsten spannend, 100% Heimsiege, diesem Spieltag mal wieder ein ganz klassischer Zweitligaspieltag, hat man auch schon lange nicht mehr so gesehen. Ich glaube, es ist erst das zweite Mal diese Saison, dass alle Heimteams gewinnen, ganz klassisch und altmodisch. Kommen wir noch zur National, bevor wir dann zur Adlerwatch und zu den Frauen kommen. Soyons Angoulême gegen Cognac, 29-13. Spannender als das Spiel war letzten Endes die Pressekonferenz danach. Etchedo, Trainer von Soyons Angoulême, der sich sehr abfällig über Cognac geäußert hat, dass man ja dieses Derby wohlwollen, oder dass sie dieses Derby sehr altmodisch angegangen seien, nur auf Krawall aus sein, sehr destruktiv, mit einem, wie formuliere ich das, höflichen, einem Spielmacher odieux, einem gräuslichen, abscheulichen Spielmacher, sie aber selbst nicht viel geboten hätten und, also Cognac nicht allzu viel geboten hätte und letzten Endes als Dank für dieses sehr altmodische Herangehensweise, dieses Derby à l'ancienne 30 Punkte eingeschenkt bekommen hätten. Landreau, ehemaliger Trainer von Grenoble unter anderem, jetzt Trainer von Cognac, der das selbstverständlich ganz anders sieht. Man sei positiv an dieses Spiel rangegangen und schließlich sei ja unter anderem bei dem letzten, bei der letzten Bagarre, bei dem letzten kleinen Rangelei, seien es ja die Betreuer von Soyons Angoulême gewesen, die aufs Feld gerannt seien und nicht die von Cognac. Cognac im Abstiegskampf konnte einer Mannschaft, die so in Form ist wie Soyons Angoulême, einfach wenig entgegensetzen. Ob man da jetzt wirklich irgendwelche Intentionen rauslesen muss, weiß ich nicht. Aber letzten Endes, egal wie man es dreht und wendet, ein absolut verdienter und selbstverständlicher Sieg für Soyons Angoulême. Die Stade Rousset Tarbes hat 14-24 gegen Massy verloren. Maxime Oldmann wieder auf seiner angestammten Position auf dem Flügel, konnte diese Niederlage aber auch nicht verhindern und ist, ja, was heißt diese Niederlage nicht verhindern? Das ist ein selbstverständlicher Sieg von Massy, die seit Anfang September erst ein Spiel verloren haben gegen Soyons Angoulême. Das ist eine absolut nachvollziehbare Niederlage, muss man nicht groß viel drüber reden. Massy, absoluter Aufstiegsfavorit, spielen eine Weltklasse-Drittligasaison, wenn man das so formulieren kann. Da muss man jetzt nicht groß drum herum reden. Für Tarbe natürlich ein kleines bisschen bitter, dass man da nicht mehr Punkte geholt hat, die Saison nicht mehr Punkte geholt hat, aber diese Niederlage ist absolut selbstverständlich. Da braucht man nicht um den heißen Brei drum reden. Blagnac hat 20-17 gegen Chambéry gewonnen, etwas überraschend. Chambéry setzt auch seine Negativserie fort für Blagnac. Beziehungsweise Blagnac konnte seine Negativserie mit diesem Sieg beenden. Wichtige Punkte, nachdem man doch in der Tabelle spürbar abgerutscht ist. Chambéry aber sicherlich sehr unzufrieden. Man hat wahrscheinlich einen Auswärtssieg eingeplant. Es ist natürlich, ja, Chambéry ist dieses, ja, mau. Es ist eine sehr negative Serie, ja. Sie haben mit Dan Riquerber ihren Spielmacher an Agen verloren, ja. Es fehlen einige Spieler verletzt. Und sicherlich nach dieser Negativserie ist es auch ein kleines bisschen eine Frage vom Selbstbewusstsein. Aber da muss schon mehr kommen, wenn man hat ja diese Saison den Aufstieg eingeplant. Das wird nicht passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Aber selbst wenn man das so plant, muss da mehr kommen. Selbst wenn man nicht aufsteigt und sich nur als Team um oberen Tabellendrittel sieht oder Tabellenviertel sieht, muss mehr kommen. Das ist schon viel zu wenig. Aber es zeigt halt auch wieder, dass, auch wenn sich jetzt klare Tendenzen abgezeichnet haben, es insgesamt doch eine sehr ausgeglichene Liga bleibt, wo selbst die Top-Teams, mit Ausnahme von Massy, doch immer mal wieder stolpern können. Das sehen wir auch am nächsten Ergebnis. Bourgoin-Jallieu hat 18-13 gewonnen zu Hause, tief im Abstiegskampf gegen Nizza. Kurt Haupt, der euch doch von Anfang an ran durfte, 50 Minuten ungefähr gespielt hat, 55 Minuten. Aber ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, Nizza sind nicht so dominant wie letzte Saison. Absolut, stimmt vollkommen. Aber dass Bourgoin, die ja die Saison sehr, formulieren wir es mal positiv, mittelmäßig sind. Ich weiß nicht, sind sie letzter, vorletzter? Ich glaube vorletzter. Ich möchte ihnen jetzt kein Unrecht tun. Sind sie schon von den Abstiegsplätzen runter? Würde mich zwar wundern, aber müssen wir direkt nochmal nachgucken. Nee. Sind vorletzter, punktgleich zwar mit Dijon, aber Tarbes ist ja richtig abgerutscht. 3 Punkte vor Bourgoin und Dijon. Oh, das habe ich ein kleines bisschen unterschätzt. Ja, die müssen auch nochmal aufpassen. Aber hätte ich nicht gedacht, dass Bourgoin nochmal ein Resultat gegen Nizza holt. Kann man schon sehr zufrieden mit sein, Nizza. Ja, Katastrophe. Aber wie gesagt, jede Mannschaft kann an einem guten Tag fast jede andere Mannschaft schlagen. Es ist einfach eine unglaublich ausgeglichene Liga. Meine Tarbe waren diese Saison auch schon in den Playoff-Plätzen. Viel Bewegung drin. Albi haben 44-27 gegen Dax gewonnen. Kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob es in der Höhe erwartet war, aber das Ergebnis in der Form erwartet. Auch wenn Dax natürlich keine schlechte Mannschaft sind und auch auf die Playoffs hoffen dürfen, ist das natürlich trotzdem insgesamt das erwartete Ergebnis. Valence hat 24-12 gegen Suresnes gewonnen. Tim Menzel ist in der zweiten Hälfte von der Bank gekommen, in der, ich möchte nicht lügen, 53. Minute hat da das Spiel ruhig zu Ende gebracht, auch wenn natürlich Valence haushoher Favorit gegen Suresnes war. Auch vom Ergebnis her so wie erwartet. Dijon hat wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt, 11-8 gegen Aubenas. Aubenas natürlich auch noch im Abstiegskampf mit drin, daher sehr wichtige Punkte, aber auch in der Form erwartet. Dijon ist keine schlechte Heimmannschaft, haben auch andere Mannschaften, einige Top-Teams sehr lange, oder einige sehr Spiele gegen Top-Teams sehr lange sehr spannend gehalten. Von daher ist das in der Form absolut, nicht erwartbar gewesen, aber es kommt nicht als große Überraschung. Formulieren wir es mal so rum. Und dann kommen wir noch zu den letzten drei Akteuren, die letzten drei deutschen Nationalspielern in Frankreich. Sané Dembélé hat ja für die Nationalmannschaft gespielt und nicht für Beauvais. Auch überraschend, dass er die Freigabe bekommen hat, muss ich sagen. Er hat ja jetzt doch immer mal wieder gespielt und er ist ja der einzige Auswärtsadler, sagen wir, der einzige in Frankreich aktive Nationalspieler, der eingesetzt wurde. Aber gut. Mathieu Ducot hat auf der anderen Seite für Lannemezan durchgespielt in der 19-11 Niederlage gegen Auch. Dinge, die man feststellt, wenn man die Teamsheets sich nie so genau anguckt, beziehungsweise immer im Fokus anguckt, sehe, dass ich mit einem der Spieler tatsächlich in Frankreich zusammengespielt habe, Anthony Alvarez. Mit dem habe ich in Frankreich Amateur-Rugby gespielt. Habe extra nochmal gegoogelt, aber es ist tatsächlich auch er. Dinge, die man dank dieses Podcasts feststellt, hatte mich schon immer gefragt, was er gemacht hat, weil er für die Espoirs in Narbonne nie so wirklich zum Zug gekommen ist und dann letzten Endes zu den Espoirs von Mont-de-Marsan gewechselt ist, aber dann habe ich lange nichts mehr von ihm gehört. hatte mich schon gefragt, was aus ihm geworden ist. Aber ja, spielt mit Mathieu Ducos. Federer, kein schlechtes Niveau, kann man nicht meckern. Gut für ihn. Usch, sind vielleicht nicht der Favorit auf die Jean Prat Trophäe, aber mit Favoriten in jedem Fall waren ja auch schon zweitklassig, bevor der Verein insolvent gegangen ist, von der DNACG zwangsabgestiegen wurde, sich neu gegründet hat. Und dieser neu gegründete FC Auxerre ist dann ja jetzt wieder in die dritte Liga durchmarschiert, in die vierte Liga ist es ja jetzt in die F1 durchmarschiert. Auch der Heimatort vom französischen Premierminister Jean Castex, also der nächste Politpromi, den wir vielleicht im Stadion sehen. Naja, gut. In jedem Fall ist dieses 19:11 Ergebnis für Lannemasson, oder diese 19:11 Niederlage für Lannemasson absolut nachvollziehbar und verträglich. Und der andere Federer Spieler, der aktiv war, Mika Tjumenev, kam für Jere Karkaren von der Bank in der 72. Minute. Die erste Saisonniederlage für die Mannen aus dem Var gegen Vienne, die Zweiter in ihrer Gruppe sind. Von daher kein Ausrutscher in der Hinsicht, dass man sagt, okay, sie haben eine Mannschaft unterschätzt und haben verloren. Sie haben halt einfach verloren. Das kommt auch mal vor. Gerade nach 17 Spielen ist das schon mal okay. Ist jetzt auch nicht so, dass sie sie sind nicht vollständig angereist. Es haben Spieler gefehlt. Aber insgesamt war das trotzdem noch ein sehr anständiger Kader. Von daher passiert. Und dann kommen wir noch zu den Frauen. In der ersten Liga wurde ja auch gespielt. Die Six Nations haben bei den Frauen ja noch nicht angefangen. Ja, Toulouse hat zu Hause gegen Lens gespielt. Mussten vorher eine sehr herbe Nachricht hinnehmen, nämlich dass Pauline Bourdon mit einer Daumenverletzung mindestens 6 Wochen ausfällt oder ungefähr 6 Wochen ausfällt. Nichtsdestotrotz, man ist ja gut besetzt in Toulouse auf der 9 mit Laure Sansus, die ja eigentlich auch Pauline Bourdon so ein kleines bisschen von der 9er Position bei der Nationalmannschaft verdrängt hat. 50:0 ist das Spiel letzten Endes ausgegangen, in der Höhe erwartbar gewesen, kann man nicht viel mehr zu sagen. Stade Français hat 3:49 gegen Bobigny verloren, dieses Pariser Derby. Bobigny, ja ein Vorort von Paris, ein traditioneller Arbeitsvorort, Teil des sogenannten Roten Gürtels von Paris. Bei den Herren ist der Verein nicht ganz gut, bei den Frauen aber immer noch erstklassig. Hat einige Nationalspielerinnen, auch 7er Nationalspielerinnen. Stade Français hätte ich aber deutlich mehr zugetraut. Spielen ja keine so schlechte Saison. Und sich dann von einem vermeintlich kleineren Verein so platt machen zu lassen, schon überraschend. Romagna hat 22:0 in Rennes gewonnen, in der Höhe vielleicht überraschend, das Ergebnis kann man, oder der Sieg für Romagna, damit hätte man schon rechnen können. Schließlich sind sie die amtierenden Meisterin. Rennes, aber nicht so schlecht, dass man denkt, sie hätten nicht zumindest einen Defensivbonus holen können. Topspiel des Wochenendes war in Montpellier. Dort haben die Gastgeberinnen knapp gegen Bordeaux gewonnen. 25:22, beide Mannschaften mehr oder weniger in Top-Besetzung. Wie gesagt, die einzige Spielerin, die einzige prominente Spielerin, die gefehlt hat, auf den ersten Blick war Rona Lloyd, die ja mit den Schottinnen aktuell in Dubai das Repêchage-Turnier spielt für die WM. Die müssen jetzt gegen Kolumbien ran. Kolumbianerinnen, die gegen Kasachstan gewonnen haben. Eine kleine Überraschung. Kasachstan haben bis jetzt an fast allen WMs teilgenommen. Kolumbien könnte an der ersten WM teilnehmen. Aber die Schottinnen stehen dann noch im Weg. Und ich denke, wenn man ehrlich ist, müsste und dürfte man davon ausgehen, dass die Schottinnen das auch gewinnen werden. Auch so eine Sache, die mich immer so ein kleines bisschen nervt. Man hat ja gesehen bei diesem Spiel zwischen Kolumbien und Kasachstan, dass beide Teams mit der englischsprachigen Schiedsrichterin nur so mittelgut klargekommen sind. Beide Mannschaften oder beide Teams vielmehr haben nicht wirklich verstanden, was da von ihnen verlangt wurde. Gegen Schottland ist das natürlich eine andere Sache, wenn nur eine Mannschaft eine Sprachbarriere hat. Das ist eine Sache, die mich wirklich immer mal wieder nervt im internationalen Rugby. Wenn beide Mannschaften eine Sprachbarriere haben, ist es vollkommen okay, aber ich finde es immer schwierig, wenn es für eine Mannschaft so viel einfacher ist als für die andere. Zumal von den französischen Schiedsrichtern ja auch verlangt wird, dass sie die Spiele auf Englisch pfeifen. Aber auf der anderen Seite hat man viele englischsprachige SchiedsrichterInnen, die kein Wort Französisch können. Wayne Barnes, da eine sehr positive Ausnahme, spricht fließend Französisch und hat auch unter anderem einige Spiele komplett auf Französisch gepfiffen. Also ich kann mich an das eine Champions Cup Viertelfinale zwischen Clermont und Racing erinnern, das komplett auf Französisch gepfiffen hat. Ist natürlich immer noch nicht einige französische Schiedsrichter, die da wirklich richtige Sprachtalente sind. Ich habe seinen Namen vergessen, aber der eine Schiedsrichter, der innerhalb von zwei Sätzen Französisch, Englisch, Spanisch und ein paar Worte Italienisch reingeworfen hat. Es geht schon, wenn man möchte. Aber naja, das ist wieder ein anderes Thema. Kommen wir noch zum letzten Spiel. Lille, die 14. Achso, vielleicht noch ein kurzes Fazit. Überraschend, dass das Spiel so eng geblieben ist. Wenn beide Mannschaften oder beide Teams vielmehr fast komplett sind, kann spannend werden, wenn Bordeaux da tatsächlich als neuer Player in diese Top-Gruppe vorstoßen kann, wenn man dann so ein bisschen auch die Spannung erhöht, weil ja, ich denke, meine Toulouse ist natürlich immer noch einige Längen vor dem Rest, genauso wie Montpellier traditionell, aber wenn man mit Toulouse, Blagnac, Montpellier und dann eben noch Bordeaux und Romagna im erweiterten Umfeld tatsächlich 5 Teams hat, die um Titel mitspielen können, dann ist das schon mal ein großer Fortschritt, vor allem wenn die Liga weiter verkleinert wird auf 12 Teams, wenn dann tatsächlich die Hälfte mehr oder weniger professionell spielen kann, dann ist das ja schon mal ein riesiger Fortschritt und dann wird die Liga in den nächsten Jahren auch weiter spannender. Ist jetzt auch, wir sehen ja jetzt auch in der zweiten Liga der Elite 2, dass es da einige Fortschritte gibt. Ich meine, besser spielt als nie, aber die haben jetzt endlich hat die zweite Liga der Frauen einen Instagram-Account, der alles zusammenfasst, einen offiziellen. Hat ja nur fast die ganze Saison gedauert. Einige sehr enttäuschende Ergebnisse da immer bei Narbonne, unter anderem für mich als Fan natürlich sehr enttäuschend, dass sie diese Saison, nachdem sie ja letzte Saison fast, naja, es wäre mehr drin gewesen, sagen wir es mal so. Aber jetzt Saison vorletzter. Aber in der zweiten Liga noch einige sehr spannende Teams, wo man durchaus warten oder durchaus gespannt sein kann, was danach kommt. La Rochelle haben vor 2 Wochen nach den Herren gespielt und da waren auch noch knapp 10.000 Leute im Stadion danach. Da kann man spannend sein. Ansonsten die Valkyrien aus der Normandie, die sich aus den beiden abgestiegenen normannischen Teams der letzten Saison zusammengesetzt haben. USAP bzw. Perpignan haben mit einem oder das Frauenteam von Perpignan, die relativ erfolgreich sind und einen Aufstieg anpeilen können. La Valette, die letzte Saison abgestiegen sind, aus der ersten Liga. Dax mit einem spannenden Projekt, aber natürlich La Rochelle, USAP, die normannischen Valkyrien, die da eigentlich auch für eine sehr spannende Liga sorgen. Aber gut, das war es dann von meiner Seite mit diesen relativ zusammenhangslosen Kommentaren. Ich hoffe, ihr fandet die Folge halbwegs informativ und unterhaltsam. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann natürlich auch wieder dieses Wochenende mit den Six Nations, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, über More Than Sports TV, wenn ihr Smart TV habt, dann über den Fernseher empfangbar. Ansonsten über den Stream auf der Website mit deutschem Kommentar. Das lohnt sich dann ja doch. Also dann habt ein schönes Wochenende, ein schönes Rugby-Wochenende und bis dahin, ciao.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.